Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das abendliche Fastenbrechen im Ramadan, das Iftar, ist traditionell eine gesellige Angelegenheit mit Freunden und Familie. Aber immer wieder hat das Iftar auch politische Symbolwirkung. Zum Beispiel, wenn nicht-muslimische Politiker ihre Verbundenheit zur muslimischen Community ausdrücken wollen, da besuchen sie fast schon traditionell das Fastenbrechen. In der Türkei dagegen hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP das Iftar mehr und mehr für sich politisch vereinnahmt. Und dagegen regt sich Widerstand, über den wir in dieser Sendung berichten. Wir berichten außerdem über Berliner Friedhöfe, die, weil sie von den Toten immer weniger gebraucht werden, jetzt den Lebenden als Baugrundstück dienen sollen. Der Fastenmonat Ramadan ist neben der eigentlichen Tätigkeit des Fastens eine Zeit für spirituelle Einkehr, für persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Religion. Beim Iftar, also dem abendlichen Fastenbrechen, ist es im Prinzip nicht anders, aber natürlich steht hier die Geselligkeit, das gemeinsame Feiern im Vordergrund. In der Türkei hat sich aus dieser Geselligkeit in den vergangenen Jahren aber immer mehr eine exklusive Veranstaltung entwickelt. Eine, die mit viel Prunk zelebriert wird und die deshalb eine ganze Menge Geld kostet. Kritiker dieser Entwicklung machen die Regierungspartei AKP dafür verantwortlich, die das Fastenbrechen mehr und mehr auch für eine gesellschaftliche Spaltung instrumentalisiert habe zwischen frommen und säkularen Bürgern. Unter Istanbuler Bürgern hat sich eine Gegenbewegung formiert, die das Fastenbrechen zum einfachen Bürgerfest für alle machen will und die sich dafür ordentlich Ärger einhandelt.
Ein kleiner Park am asiatischen Ufer des Bosporus in Istanbul, kurz vor Sonnenuntergang. Ein paar junge Leute legen Teppiche und Decken auf dem Gras aus und fügen sie zu einem langen Streifen zusammen. Je tiefer die Sonne über der Skyline am europäischen Ufer sinkt, desto mehr Menschen kommen in den Park. Männer in Arbeitskluft oder im Anzug, Frauen mit Kopftuch oder ohne, Studenten mit Rucksäcken, auch ein paar Kinder sind dabei. Die Ankommenden kauern sich ohne lange Umstände an die Picknicktafel im Gras, packen mitgebrachte Speisen aus und legen sie auf der Decke aus, um sie mit den Umsitzenden zu teilen. Das sei der wahre Geist des Fastenbrechens im Islam, erzählt einer der Teilnehmer.
In der islamischen Kultur gibt es eigentlich keine Trennung zwischen Arm und Reich, aber diese Tradition ist von der AKP zerstört worden. Unter der AKP haben sich reiche Muslime exklusive Räume geschaffen, wo ein Platz beim Fastenbrechen heute mehr kostet, als ein Arbeiter im Monat verdient. Davon haben viele Leute die Nase voll. Und auch von der Polarisierung zwischen frommen und säkularen Türken. Wir setzen uns hier alle zusammen zum Essen, um dem etwas entgegenzusetzen.
Bedri heißt der Mann. Er arbeitet bei einer Telekommunikationsfirma und hat als frommer Muslim den ganzen Tag gefastet. Ihm gegenüber sitzt Sibel, eine 56-jährige Übersetzerin von Romanen, die nicht gläubig ist und im Ramadan nicht fastet. Sie fühlt sich dennoch willkommen.
Bei der Tafel auf der Erde kommt es nicht darauf an, ob man fromm ist oder nicht. Diese Aktion hat sich zu einem Protest gegen alle Ungerechtigkeiten entwickelt, für die der Glaube heute missbraucht wird. Und deshalb bin ich hier, um das zu unterstützen.
In der Ferne ertönt der Ruf des Muezzin, das Signal zum Fastenbrechen. Und die Gespräche um die Tafel verstummen, während alle zu essen beginnen. Landesweit nehmen nach Schätzung der Initiatoren zehntausende Menschen an solchen Tafeln teil. Seit 8 Jahren gibt es die Aktion, erzählt der Mitbegründer Ihsan Eliacik.
2011
Angefangen haben wir im Jahr 2011 aus Protest gegen die teuren Feiern zum Fastenbrechen in den Luxushotels. Da haben wir uns vor einem Luxushotel in Istanbul auf den Boden gesetzt, Zeitungspapier ausgebreitet und zum Fastenbrechen ein paar Datteln, Wasser und ein Stück Käse geteilt. So hat das begonnen.
Richtig Fahrt nahm die Aktion zwei Jahre später auf, bei den Gezi-Protesten im Sommer 2013, an denen sich auch kritische Muslime wie Eli Acik beteiligten. Beim Ramadan in jenem Sommer erschienen zu einer Tafel auf dem Galatasaray-Platz unweit vom Gezi-Park rund 15.000 Menschen. Die ganze Fußgängerzone war voll. Viele Türken fühlten sich vom Konzept der Tafeln angesprochen, sagt Eli Acik.
Es mag aussehen wie ein Abendessen, aber eigentlich ist es eine Philosophie, zu der wir einladen. Zum Beispiel muss ein gläubiger Muslim beim Fastenbrechen sein Brot mit einem Atheisten teilen können. Das sollte weder dem einen noch dem anderen Unbehagen bereiten. Das ist bei unseren Tafeln so und damit führen wir seit Jahren vor, dass es auch so geht. Wir zeigen damit der Regierung und der Gesellschaft, so sollten wir zusammenleben.
Zur Tradition ist es seither geworden, dass der Ramadan mit einer Tafel auf dem Galatasaray-Platz im Herzen von Istanbul beginnt. Doch in diesem Jahr kam es anders. Mit Schlagstöcken prügelte die Polizei am ersten Abend des Fastenmonats die Menschen auseinander, die ihre Teppiche und Decken in der Fußgängerzone auslegen wollten. İhsan Eli Acik wurde von Polizisten niedergeworfen, über das Pflaster geschleift und abgeführt. Die Regierung verbietet seit Monaten alle Veranstaltungen auf dem Galatasaray-Platz, weil sie Massenproteste unterbinden will. Vor der Tafel auf der Erde fürchte sich die AKP aber ganz besonders, sagt Eli Acik.
Vielen von ihnen ist unsere Tafel ein Dorn im Auge, denn ohne ein Wort zu sagen, senden wir von dort eine deutliche Botschaft an jene Leute, die Luxusempfänge zum Fastenbrechen veranstalten, die mit Luxusautos vorfahren und in Luxushäusern wohnen, die satt und reich sind und sich als Muslime verstehen. Wenn die sehen, dass wir auf dem Boden sitzen und uns Datteln und Wasser teilen zum Fastenbrechen, dann kommt unsere Botschaft durchaus bei ihnen an. Und sie gefällt ihnen nicht. Sie sagen mir, was soll das eigentlich? Willst du die Leute zur Rebellion aufstacheln? Das ist ja Kommunismus, was du propagierst.
Und nicht nur das, fährt İhsan Eli Acik fort.
Manche sagen sogar, wir Muslime haben jahrzehntelang nichts abbekommen. Wir waren immer ausgeschlossen von der Macht und dem Reichtum und den Fleischtöpfen des Landes. Nun sind wir endlich an der Macht und können uns auch mal bedienen aus den Fleischtöpfen. Und dann kommst du an und predigst Datteln und Wasser und auf dem Boden hocken.
Als Verräter gelte er Anhängern der AKP, erzählt Eli Acik, weil er als Muslim die muslimische Regierungspartei kritisiere. Dabei sei er es, der im wahren Sinne des Glaubens handele, findet er.
Wenn du anderen Menschen den Islam erklären willst, musst du mit ihnen in einen Dialog treten. Mit Spannungen, Slogans oder gar Waffengewalt kann man nichts erklären. Wenn wir weiterkommen wollen als Gesellschaft, dann müssen wir zusammen reden können. Mit der Tafel auf der Erde versuchen wir das zumindest im Ramadan zu tun. Wir sagen, kommt, wir setzen uns zusammen und reden. Fromme und Atheisten, Rechte und Linke. Das ist unsere Botschaft.
Die Tafel auf der Erde, eine Bürgerbewegung, die das Fastenbrechen wieder für alle zugänglich machen will. Das waren Eindrücke aus Istanbul von Susanne Güsten. Menschen, die eine Katastrophe überleben, in der andere Menschen zu Tode kommen, die sind selten erleichtert. Zu der traumatischen Erfahrung gesellt sich bei vielen etwas, das man in der Psychiatrie auch als Überlebensschuldsyndrom kennt. In der kommenden Woche jährt sich das Tiananmen-Massaker zum 30. Mal. Anfang Juni 1989 ging die chinesische Staatsführung mit militärischer Gewalt gegen die Menschen vor, die dort seit Monaten protestiert hatten, mit vermutlich tausenden Todesopfern. Wichtige Wortführer der Studentenbewegung, die hinter den Protesten stand, die leben zum Teil heute im Exil. Und zum Teil werden sie auch von Schuldgefühlen geplagt, weil sie Kopf einer Bewegung waren, die den Tod von tausenden Menschen zur Folge hatte. Axel Dorloff konnte einen von ihnen treffen, kurz vom 30. Jahrestag im taiwanesischen Exil.
Jede Bewegung hat ihre Anführer. Der 21-jährige Hua Kaixi steht in einem olivgrünen Hemd vor tausenden Studenten in Peking. Das Megafon schwenkt er mit der rechten Hand auf und ab. Es ist der 20. April 1989. Hua Kaixi gehört zu den wichtigsten Wortführern der pro-demokratischen Studentenbewegung in China. Heute, 30 Jahre später, lebt er in Taiwan. In einem Café an der Nationaluniversität in Taipeh guckt er die Szenen von damals auf einem Tablet-Computer.
We are a survivor of a massacre. Where you go through something like in that scale, in that caliber.
Wir sind Überlebende eines Massakers. Und wenn du etwas in dieser Dimension seit 30 Jahren reflektierst, kannst du das nicht tun, ohne dabei auch deine eigene Rolle zu bewerten. Du kannst nicht ausschließen, dass es Studenten gab, die zum Platz des himmlischen Friedens oder auf die Chang'an Avenue kamen, die protestierten und dann getötet wurden, weil sie zuvor deine Rede gehört hatten. Meine Rolle in der Studentenbewegung könnte im direkten Zusammenhang mit ihrem Tod stehen.
My action during the student movement could have direct result to their death.
In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 schlägt das chinesische Militär die pro-demokratischen Proteste in Peking brutal und blutig nieder. Rund um den Platz des himmlischen Friedens töten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Maschinengewehren und Panzern mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen. Nach der blutigen Eskalation am 4. Juni wird im chinesischen Staatsfernsehen die Fahndungsliste der meistgesuchten Personen verlesen. Hua Kaixi steht an zweiter Stelle. Er muss China verlassen und flieht über Paris und Hongkong in die USA und zieht später nach Taiwan. Für die Volksrepublik China bleibt er Staatsfeind und persona non grata. Er darf das Land bis heute nicht betreten.
I haven't seen my parents for 30 years. I cannot go back to China and then my parents have been.
Ich habe meine Eltern seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich kann nicht nach China einreisen und auch meinen Eltern wird die Ausreise verweigert, obwohl sie nichts getan haben. Das ist die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und es ist hart, damit zu leben. Man muss es irgendwie benennen. Ich nenne es Heimweh.
You just have to name it something else. I name it homesickness.
Hua Kaixi hat jetzt länger in der demokratischen Inselrepublik Taiwan gelebt als seine ersten 21 Lebensjahre in der Volksrepublik. Er arbeitet in Taiwans Hauptstadt Taipeh als politischer Kommentator, Filmemacher und Dozent und hat auch schon als Abgeordneter kandidiert.
If you think through and then it comes down to, of course, first of all, guilt, survivor's guilt.
Wenn man alles durchdenkt, kommt zunächst das Schuldgefühl, ein Überlebender zu sein. Das wird man nicht so einfach los. Aber ich habe einen Weg gefunden, damit zu leben, indem ich versuche, die Träume der Opfer von 1989 wahr werden zu lassen, um dann, wenn ich sie irgendwann im Himmel treffen sollte, zu sagen, ich habe die unvollendete Sache, die wir gemeinsam begonnen haben, nie aufgegeben.
The business we started, the unfinished business, I have not given up.
Der Einsatz für Demokratie und Bürgerrechte, das Engagement für die Zivilgesellschaft, für den ehemaligen Studentenführer Hua Kaixi bleibt das die Konsequenz aus der chinesischen Geschichte von 1989.
In diesen Tagen jährt sich das Tiananmen-Massaker zum 30. Mal. Axel Dorloff traf einen Anführer der Studenten, die damals gegen die chinesische Führung demonstriert haben. Der Wohnraum wird knapp in deutschen Städten, mindestens in den großen Metropolen. Das Problem ist nicht neu, verschärft sich aber. Ebenso wenig neu ist, dass gerade in den Städten bestimmte Flächen regelrecht aussterben, nämlich die Friedhöfe. Neue Bestattungstrends führen dazu, dass immer mehr Flächen auf den Friedhöfen frei bleiben. Vor kurzem haben wir schon mal darüber berichtet, dass freie Einzelflächen auf Berliner Friedhöfen für den Gemüseanbau genutzt werden inzwischen. Aber warum nicht auch größer denken und ganze Wohnungen planen? Denn, wie gesagt, Wohnraum wird knapp, vor allem bezahlbarer Wohnraum. Aber neue Häuser auf alten Gräbern, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und warum nicht? Wegen der Bürokratie.
Die Hermannstraße zieht sich über knapp 3 Kilometer durch den Berliner Bezirk Neukölln, führt vom Hermannplatz an der Grenze zu Kreuzberg über eine leichte Anhöhe bis ein paar hundert Meter südlich des S-Bahn-Rings, der den inneren Bereich Berlins umgibt. Ungefähr auf der Höhe des U-Bahnhofs Leinestraße durchbricht die Hermannstraße eine Platanenallee, die dort vor mehr als 100 Jahren angepflanzt wurde, quer zu einer damals noch deutlich weniger belebten Straße. Wer diese Allee entlang geht, spaziert durch ein langes, breites Band von 7 Friedhöfen. Alle haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert und alle wurden angelegt von Kirchengemeinden, auf deren Friedhöfen in damals schon dicht besiedelten Bereichen nahe der Kirche kein Platz mehr war, erzählt der mittlerweile pensionierte Pfarrer Jürgen Quandt.
Wenn ein Friedhof voll war, dann ist sozusagen der nächste angelegt worden. Also am Beginn der Hermannstraße, am Hermannplatz, befindet sich der alte St. Jakobi-Friedhof. Und hier am Ende der Hermannstraße befindet sich der neue St. Jakobi-Friedhof. Hier stehen wir auf dem alten St. Thomas-Friedhof. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite war, muss man inzwischen sagen, der neue St. Thomas-Friedhof. Also der wurde eben angelegt, als dieser Friedhof hier voll belegt war. Und so ist es an vielen Stellen passiert.
Rund 200 Friedhöfe gibt es in Berlin. Etwas mehr als die Hälfte gehört der evangelischen Kirche. Die meisten stammen aus dem 19. Jahrhundert, sehen ähnlich aus wie die an der Hermannstraße. Kleine Gräber, aber auch Familiengräber, einige schlicht, andere mit Ornamenten verziert, die immer noch vom Wohlstand der Gründerzeit zeugen. Und dazwischen immer wieder Rasenflächen, Stellen, an denen Gräber eingeebnet wurden. Jürgen Quandt, der bis vor kurzem auch Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin-Mitte war.
Es ist offensichtlich, dass große Teile dieser Friedhofsflächen nicht mehr für Bestattungszwecke benötigt werden. Das, glaube ich, kann jeder auch in Augenschein nehmen, der über diese Friedhöfe geht. Früher waren sie dicht belegt, eng an ein Grab, an Grabstelle, Grabstein an Grabstein. Und wenn Sie heute über diese Friedhöfe gehen, dann finden Sie große Flächen, wo nur noch ganz vereinzelt Grabsteine zu sehen sind. Sie bekommen immer mehr den Charakter eines Parkes, weil einfach nicht mehr entsprechende Beisetzungszahlen vorhanden sind.
Seit 2006 habe sich der Bedarf nicht erhöht, sagt die zuständige Senatsumweltverwaltung. Das verwundert eigentlich, denn Berlin wächst stetig. Von 40.000 bis 45.000 neuen Einwohnern jedes Jahr ist die Rede. Doch die Bestattungsformen haben sich stark geändert, seit die Friedhöfe angelegt wurden. Menschen lassen sich in Friedwäldern außerhalb der Stadt bestatten oder auf See. Und knapp die Hälfte der Verstorbenen werden in Berlin in Urnengräbern bestattet. Viele der neu nach Berlin gezogenen lassen sich später in ihrem Heimatort beisetzen, so die Erfahrungen von Pfarrer Quandt. Dass der Kirche die Bestattungsflächen ausgehen, davon geht er nicht aus.
Es gibt so viel Reserveflächen noch, dass auf lange, lange Sicht davon auszugehen ist, dass wir keine zusätzlichen Friedhofsflächen mehr benötigen. Ein Beispiel dafür auch wieder, wir haben die historischen Friedhöfe, die sind Gartendenkmale. Das heißt, sie sind in der Gesamtheit ein Denkmal und dürfen eben nicht einfach verändert werden, so ohne weiteres. Aber zwischen den denkmalgeschützten Grabmalen befinden sich natürlich Flächen, die gar nicht mehr in Gänze benötigt werden. Aber diese Flächen kann man jetzt nicht ausgliedern und in die Mitte da irgendwas raufbauen wollen oder so. Das geht einfach gar nicht. Die stehen aber als Reserveflächen natürlich auch für künftige Bestattung zur Verfügung.
Etwas darauf bauen lassen, das würde der Evangelische Friedhofsverband allerdings schon gerne in vielen Randbereichen. Und zum Teil passiert es schon. Direkt an der Hermannstraße wird an einer Baustelle lautstark gearbeitet. Dort entsteht das neue Verwaltungsgebäude des Friedhofsverbandes. Daneben demnächst die neue Deutschlandzentrale der Schrebergärtner. Gegenüber ein Zentrum für ausländische Journalisten. Woanders hat die Kirche Boden für den Pausenhof einer Schule abgegeben. Und sie hat Investorengemeinschaften ehemalige Friedhofsteile für Wohnungen verkauft. Gerade den Wohnungsbau würden sie gerne verstärken, sagt Pfarrer Eckhard Galbeck, einer der beiden Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin-Mitte.
Wenn wir Wohnungsbau sagen, meinen wir immer auch integrierte Konzepte, also Gruppen, Genossenschaften, sehr viele von denen, die sonst auf dem Berliner Markt keine Chance haben, noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und gerade wenn wir hier zum Beispiel in Neukölln Friedhöfe für den Wohnungsbau entwickeln, dann sehen wir da eine besondere Verantwortung, weil hier natürlich dieser Effekt, Mieten werden wahnsinnig teuer, sehr schnell, die Leute werden gezwungen, hier auszuziehen. Den kann man natürlich nicht so auffangen, dass man sagt, jetzt entwickeln wir auch noch teure Wohnungen oder Eigentums Wohnung, sondern hier ist man in besonderer Weise auch dieser Bevölkerungsgruppe verpflichtet.
Für die Kirche geht es dabei auch ums eigene Geld. Weniger Bestattungen bedeuten weniger Einnahmen, aber immer noch die Verpflichtung, sich um Pflege und Unterhalt der öffentlich genutzten Grünflächen zu kümmern. Grabsteine müssen standsicher sein, andere Unfallgefahren vermieden werden, es muss Geld für die Gartenpflege ausgegeben werden. An der Hermannstraße wurde der neue St. Thomas-Friedhof als Naturschutz-Ausgleichsmaßnahme für eine neue Stadtautobahn aufgekauft und zuvor entwidmet. Jürgen Quandt.
Da sind wir also auch sehr froh darüber, dass wir dafür jetzt keine Zuständigkeit mehr haben. Denn das ist ein großes Problem für uns gewesen, eine große Fläche von über 6 Hektar zu unterhalten, ohne dass daraus noch Einnahmen erzielt werden konnten. Und das ist natürlich jetzt entfallen.
Doch um den Flächennutzungsplan zu ändern, um Bebauungspläne aufzustellen, kann es schon mal 4 oder 5 Jahre dauern, auch beim Bau von dringend benötigten Wohnungen. Friedhöfe unterliegen besonderen Bedingungen und in Berlin als Stadtstaat, in dem Bezirke und unterschiedliche Senatsverwaltungen für Genehmigungen zuständig sind, müssen viele Entscheidungen aufwendig abgestimmt werden. Und die Behörden handeln dabei nicht unbedingt immer im Gleichtakt, kritisieren die Friedhofspfarrer. Eckhard Galbeck.
Wir sind schon gewohnt, langfristig zu denken. Wir sind ja Friedhofsträger. Und Friedhofsrecht ist langsam. Ruhefristen dauern 20 Jahre, danach kommen 10 Jahre Prioritätsnachfrist. Also wir sind gewohnt, in langfristigen Zeitraum zu denken. Und trotzdem ist man ungeduldig. Ja. Alleine das Abstimmungsverfahren, wie macht man aus der Friedhofsfläche eine andere Fläche, ist ein dermaßener bürokratischer Hürdenlauf, den man sich als Normalmensch gar nicht vorstellen kann.
Es geht um Naturschutzbelange, um den Schutz von seltenen Tierarten in bestimmten Bereichen der Friedhöfe, um Ausnahmen vom Denkmalschutz, um Sorgen, dass eine zu großzügige Bebauung der parkähnlichen Friedhöfe das Mikroklima in der Stadt negativ beeinflussen würde. Eine grüne Nachnutzung sei der angestrebte Regelfall, schreibt die Senatsumweltverwaltung auf Anfrage, also nicht eine Umwandlung in Wohnflächen. Die gäbe es nur bei öffentlichem Interesse. Erst einmal gibt also die Umweltverwaltung den Takt vor, andere Belange werden später berücksichtigt. Pfarrer Galbeck.
Und dass dann gesagt wird, nein, das soll im Nachhinein dann mit dazukommen, ist ein deutliches Zeichen, man denkt nicht integriert. Man denkt doch nach wie vor in seinem Fachressort und damit ja, ein bisschen betriebsblind.
Pfarrer Galbeck hätte gerne gleich zu Beginn der behördlichen Planung, dass sich alle daran Beteiligten an einen Tisch setzen, auch die Kirche, die dann ihre Belange eines sozialverträglichen Wohnungsbaus mit einbringen könnte. Tatsächlich die Wohnungsnot lösen könnte die Bebauung nicht mehr genutzter Friedhöfe allerdings nicht. Dennoch ist Pfarrer Galbeck von dem Vorhaben überzeugt.
Wir würden etwa mit den Projekten, die wir derzeit betreiben, faktisch dafür sorgen können, dass man Wohnraum für 3.000, vielleicht auch 3.500 Menschen schaffen kann. Unser Beitrag wäre ein Lösungsbaustein, aber eben auch nur ein Baustein und nicht der Baustein. Aber immerhin ein Baustein, wenn man merkt, wir kommen überhaupt nicht mit diesem Thema Wohnungsbau voran.
Wohnungen bauen auf nicht genutzten Friedhofsflächen in Berlin. Das war ein Beitrag von Klaus-Martin Höfer. Und um das Thema Tod geht es auch heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft. Kein letzter Gruß, Tote ohne Angehörige. Aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Tag für Tag für heute. Christiane Florin hatte die Redaktion. Hier folgt jetzt nach den Nachrichten die Länderzeit. Heute zum Thema bezahlbare Pflege. Aber ich habe auch noch einen Hinweis für morgen. Da gibt es auch eine Ausgabe von Tag für Tag. Die beginnt aber ausnahmsweise um 8.35 Uhr aufgrund des Feiertags. Und für heute war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.